Das ist echt ein powervolles Lied. Wahnsinn. Da haben ja da haben auch genug dran rumgearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr die Liste gesehen habt von mindestens 6 Leuten, die alle irgendwo noch ihren Namen darunter setzen. Ja, auch schon toll. Klasse. Preist den Herrn. Ja, ich möchte eigentlich anschließen an die Botschaft von letzter Woche. Wir haben ja eine längere Pause gemacht im Lukas-Evangelium. 5. Februar haben wir das letzte Mal Lukas-Evangeliums angeschaut. Da ging es um was? Wer weiß das noch? Was war das letzte Thema? Wow. Fängt mit unser an. Hört mit Vater auf, ja? Gut. Und auch letztes Mal ging es eigentlich ums Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Gottesdienst erinnern kann. Hier liegt noch ein kleines Erinnerungsstück. Das haben die extra für uns hier stehen gelassen. Der Abendmahlsbecher hier von letzter Woche. Ja. Wo wir einfach diese Gemeinschaft mit Jesus nochmal zelebriert haben. Und ich fand es eine besonders starke Zeit, auch als Pastor Khalil hier gewesen ist. Er lässt einfach nochmal ganz herzlich grüßen. Für ihn war es auch eine ganz super Zeit gewesen, sowohl der Mitarbeitertag als auch der Gottesdienst hier. Wir hatten mittags noch Zeit mit ihm verbracht. Abends war er dann nochmal in der Marienstraße und hat sich so wohl gefühlt, er hat gar kein Ende gefunden. Und weil er so richtig so richtig drin war, habe ich ihn zum Schluss noch in Arabisch beten lassen, die Gemeinde segnen lassen. Das haben wir leider letzte Woche morgens nicht gemacht. Da war so viel Power zu spüren, das war echt klasse. Gut, und heute Morgen gehen wir eigentlich weiter. Er hat ja auch diese Thematik gebracht. Es ging auch ein bisschen um Gebet, um Berufung und um Zeltbau. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Zelt gebaut hat. Wer hat schon mal ein Zelt aufgebaut? Wow! Wart ihr alle bei der Bundeswehr gewesen oder was? Da musste man auch Zelt, da trägt nämlich jeder immer ein halbes Zelt mit sich rum. Die ABC-Plan oder wie die hieß, und das aus zwei Planen wird dann ein Zelt gemacht. Wir haben das auch mal versucht aufzubauen, das war sehr schwierig. Auf alle Fälle ging es da bei diesem Thema um Zeltbau, und ich werde auch gleich noch was dazu sagen, denn eigentlich ist die Anwendung von unserem Text geht wieder in die gleiche Richtung. Schlag doch mal auf, Lukas Kapitel 11. Vers 5, ab Vers 5. Lukas Kapitel 11, ab Vers 5. Ich lese euch das mal vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Da klingt das noch so ein bisschen interessanter, ja. Da heißt es, weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn. Also er geht zu dem Freund und klopft wie wild an die Türe und sagt zu ihm: Bitte, leih mir doch 3 Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und während er so wild an die Tür klopft, ja, heißt es, und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft von drinnen raus: Lass mich in Ruhe. Geht's eigentlich noch? Nachts um 2 Uhr, ja, man ist natürlich in der Tiefschlafphase, plötzlich klopft an der Tür wie gestört und da ruft einer: Gib mir Brot, ich habe Besuch gekriegt, ja. Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das war nämlich gar nicht so einfach. Die schliefen nämlich meistens alle in einem Raum. Ja? Wenn dann einer aufstand, da waren natürlich gerade alle wach und da war ein Riesenzirkus. Die Kinder fingen dann an zu weinen und was weiß ich. Und die Türen, die waren auch meistens so mit Riegeln verschlossen. Das war auch nicht einfach so, wo man einfach aufs Knöpfchen drückt und die Tür geht auf, sondern das war echt schon eine Geschichte gewesen. Ja? Vers 8. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist. Dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Die Elberfelder, die sagt hier, die wörtliche Übersetzung heißt nämlich, wegen seiner Unverschämtheit, ja, weil er mich klopft wie ein Depp, ja. Also er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Nimm, komm, nett, dass du nachher nochmal kommst, ja. Und das ist echt eine powervolle Story, die hier steht. Jesus benutzt so eine Geschichte von einem von diesem Typ, der da unverschämt nachts klopft bei diesem Freund. Abgesehen davon war das nämlich auch nur unverschämt in sich, nämlich es war üblich, dass man abends das Brot backte für den nächsten Morgen. Nun haben die wahrscheinlich auch nicht allzu viel Brot gebacken, ja? Die haben ja nicht damit gerechnet, dass da nachts noch einer kommt und den man auch noch versorgen muss, sondern sie hatten wahrscheinlich so viel Brot, dass es ihnen morgens reicht. Konnte halt nicht morgens in die Bäckerei laufen, sondern das machte man selbst. Aber das scheint dem Typ ja hier egal zu sein. Und Jesus bestätigt diese Unverschämtheit. Jetzt könnte man ja Folgendes annehmen, ja, mit dieser Geschichte. Was will Jesus mit dieser Geschichte sagen, wenn wir jetzt hier mal Schluss machen würden? Vielleicht das, ja, bitte seid nicht so unverschämt, seid zurückhaltend, ihr seid doch gute Christen. Ja, haltet euch ein bisschen zurück, reißt euch am Riemen. Also hier, guckt ihr diesen Typ mal an, ja, Christen sind so nicht. Oder wenn es geht ja hier ums Gebet. Man könnte auch sagen, wenn ihr betet, dann macht es nicht so wie dieser Typ, sondern wenn ihr betet, dann betet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So in dem Stil, ja, das war ja vorher das Gebet gewesen. Aber dieses Beispiel, was Jesus hier gibt von diesem unverschämten Typ, soll uns als Steilvorlage dienen, wie wir beten sollen. Und wenn wir diese Geschichte nämlich nochmal genau anschauen, dann sehen wir in Vers 6 Folgendes. Da heißt es, ein Freund, sagt dieser Mensch hier, der da klopft und bittet, ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Dieser Typ hier war einfach verzweifelt und darum klopft er Sturm. Und das war in der damaligen Kultur ein absolutes No-Go, ja, wenn einer kommt, auch wenn er nachts kommt, auch wenn er nachts um zwei kommt, dem nichts anbieten zu können. Das ist auch heute noch so. Ich weiß noch, als ich so mir darüber Gedanken gemacht habe, das war genau, als wir Khalil letztes Jahr besucht haben. Wir waren ja so eine neunköpfige Gruppe, da kamen wir auch nachts um halb eins oder was kam man an, so ungefähr, halb eins, eins, wir hatten uns verspätet ein bisschen und dachten, ach komm, jetzt gehen wir ins Bett, ja. Und die haben alle gewartet, ja, die haben so richtig Buffet aufgefahren, wir mussten so richtig auftanken, ja, essen, da blieb uns gar nichts anderes übrig, ja. Das ist halt die Gastfreundschaft, die haben extra noch Zeugs zusammengefahren, das war richtig ein Fest und die haben alle auf uns gewartet. Und das wäre für sie eine Schande gewesen, dass wir kommen und wir sagen, okay, gute Nacht, für uns wäre das kein Problem gewesen. Ja? Also wir hatten eigentlich schon insgeheim gehofft, dass wir einfach jetzt schlafen können, ja? Aber das gehört dazu. Und das war auch hier ein absolutes No-Go gewesen. Dieser Mensch hier, der war verzweifelt. Der ist nicht einfach unverschämt, sondern verzweifelt. Und weil er verzweifelt ist, ist er unverschämt. Das ist wichtig. Deshalb sucht er Hilfe, wo er sie zu finden hofft. Deshalb klopft er wie ein Wilder an die Türe, bis Antwort kommt. Deshalb bittet er seinen Freund. Ja? Er bittet seinen Freund, weil er weiß, er kann sich diese Unverschämtheit erlauben bei seinem Freund. Er kann sich das erlauben. Er weiß, es ist unverschämt, aber es ist auch sein Freund. Und der Freund wird ihm das geben. Und Jesus sagt eigentlich hier mit dieser Geschichte, nach dem gleichen Prinzip funktioniert Gebet. Der erste Satz, schaut euch das nochmal an, wenn ihr die Bibel dabei habt, im Lukas 11 heißt es ja, die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten. Wie betet man? Und in der ersten Geschichte, im Unser Vater, sagt Jesus den Inhalt des Gebets. Also was, da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen, hört euch die Predigt an, wenn ihr nicht da wart. Ist ganz wichtig. Aber hier im zweiten Teil geht es nicht darum, was der Inhalt des Gebets ist, sondern es geht darum, wie sollen wir beten. Und nach dem gleichen Prinzip funktioniert das auch, wenn wir halt nicht so beten, beziehungsweise gar nicht beten. Ja, im Jakobus 4, Vers 2 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist eine Provokation für uns. Ich merke das immer wieder, auch wenn wir unseren Connect-Kurs haben. Da haben wir das nämlich drin. Das ist der erste Punkt in dem Thema Gebet. Ihr habt nichts. Das sollen wir eigentlich gar nicht hören. Aber mir ist das auch ein Anliegen, diese Provokation reinzubringen, weil Jesus sagt, schaut euch das mal an. was Gebet bewirkt und was passiert, wenn wir nicht beten. Und dazu gehört auch im Connect-Kurs folgende Geschichte. Ich habe die, glaube ich, schon zweimal hier erzählt. Ist mir auch egal, ist mir auch wurscht. Ich erzähle die auch gern. Wir singen ja auch Lieder immer wieder, ja, jede Woche neu. Ja, da schreibt mir auch nicht Albert Frey einen Brief. Mensch, jetzt haben wir das Lied schon zum 10. Mal gesungen, ja. Und wir singen sie immer wieder, immer bis wir sie ausgeleiert haben. Und es steht in Matthäus 15, Vers 21, diese Geschichte, die erzählt werden muss als Illustration und Anwendung zu diesem Text hier. Denn dort ist auch von einem unverschämten Menschen die Rede. Hier lehrt Jesus in Form einer Illustration, in Form eines Beispiels. Aber in Matthäus erlebt Jesus etwas und bringt so den Jüngern eine Lektion bei. Dort gab es nämlich eine unverschämte Frau, eine kanaanäische Frau. Das waren sowieso, ja, sie waren so ein bisschen unrein. Ja. Also wir machen da eben mal so einen Blondinenwitz. Ja. Ich hoffe, da hat sich keiner irgendwie jetzt betupft gefühlt. Die kamen ja bei dem Witz wirklich gut raus. Ja. Normalerweise ist das ja nicht so. Aber die Kanaanäer, ich glaube, da hat man auch Witze drüber gemacht, aber die hat man wirklich, das war Abschaum. Und jetzt kommt da diese kanaanäische Frau und die ist sowas von verzweifelt. Und warum ist sie verzweifelt? Weil sie sagt in Matthäus 15, Vers 22, sie schrie und sprach, erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Sie hatte eine Tochter, die war offensichtlich unter einem dämonischen Einfluss. Sie wusste sich keinen Rat mehr. Sie wusste nicht mehr ein noch aus. Sie konnte sich nicht helfen. Sie hat alles Mögliche versucht. Sie war bei den, was weiß ich, bei irgendwelchen Zauberdoktoren gewiss gewesen oder bei den Heilern, die es damals gab. Und sicherlich auch bei den Priestern. Wahrscheinlich hat sie auch für sich beten lassen, ja. Aber sie war so verzweifelt gewesen und sie kommt zu Jesus. Und nachdem sie zu Jesus kommt, antwortet Jesus ihr nicht ein Wort, heißt es in Vers 23. Sie betet und Jesus erhört das Gebet nicht. Kennst du das? Du sagst, ja, das kenne ich auch. Ich habe da auch so eine Sache, da bete ich schon seit Jahren dran und der antwortet einfach nicht. Und was machen wir dann? Wir suchen einen anderen Weg. Oder wir erklären uns das vielleicht irgendwie, wenn wir einigermaßen gut fromm sind, ja, dann erklären wir das irgendwie weg. Und dann heißt es weiter, und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Dem wurde es langsam unbequem, ja. Jesus, mach was. Bitte. Vers 24, er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also er kanzelt sie voll ab. Ja? Er sagt hier, das ist eine Heidin, das ist eine Kanaanäerin und da bin ich nicht zu gesandt. So musste diese Botschaft ankommen. Und die Jünger sagen vielleicht, okay Jesus, du hast recht, jetzt, dann schick sie doch bitte weg. Ja? Dann heißt es weiter, im Vers 25, sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Sie bleibt dran, schmeißt sich sogar vor ihm in den Dreck. Also richtig unverschämt, nervend, ohne Ende. Man könnte sich fragen, Frau, wer ist eigentlich besessen, du oder deine Tochter? Ja? Vers 26, er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Oh, Jesus, hat das wirklich Jesus gesagt? Also spätestens hier hätte die Frau austicken müssen, hätte sagen müssen, ich glaube, es geht los. Was stelle ich hier alles an? Und ich kriege so noch eine Abfuhr. Vielleicht könnte man das auch wieder anwenden auf unsere Situation. Wir beten und machen und tun und dann wird mein Gebet nicht erhört, sondern jemand knallt mir vielleicht auch einen Bibelvers noch um die Ohren oder jemand sagt mir, du hast nur zu wenig Glauben oder jemand sagt mir, du hast Sünde in deinem Leben oder andere, die haben so viel Erfolg und meine Gebete werden nicht erhört. Irgendwie, also diese Frau muss sich schon auch verletzt vorgekommen sein. Und jetzt lesen wir hier was Interessantes. Im Vers 27 heißt es, sie aber sprach, ja Herr, du hast recht, doch es essen ja auch die Hunde von den Krummen, die auf den, also nicht von dem Krummen, ja, von den Brotkrummen, es essen ja auch die Hunde von den Krummen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Was wir hier sehen, ist einzigartig. Die Frau lässt nicht locker. Sie ist sogar noch schlagfertig dabei, ja. Und sie bleibt dran. Sie klebt sich an Jesus dran. Und sie lässt sich von keiner scheinbaren Ablehnung ablenken. Sie lässt kein scheinbares Nein zu. Diese Weigerung, die hier von Gott höchstpersönlich kommt, nimmt sie nicht an. Sie bleibt dran. So, und die Auflösung der Geschichte, da heißt es im Vers 8 dann, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jeder Stunde an. Das ist die Lektion dieser Geschichte. Das entspricht nicht dem Wesen Jesu, dass Jesus sie abgelehnt hat. Sondern Jesus lehrt den Jüngern, Jesus lehrt dieser Frau, Jesus lehrt uns heute, deshalb haben wir das in der Bibel drinstehen, eine wahnsinnig wichtige Lektion. Bleib an Jesus dran. Egal was ist, egal was dich beschäftigt, egal wie du auch meinst, dass deine Gebete nicht erhört worden sind und nicht erhört werden. Obwohl du vielleicht den Eindruck hast, Gott weigert sich in irgendeiner Form. Es geht hier in diesen beiden Geschichten mehr als um Brot und es geht sogar mehr als um das Leben dieses Kindes. Es geht hier um eine Lebensphilosophie, die wichtig ist für uns. Hier haben wir zwei Menschen, die verzweifelt sind. Ja? Einer ist verzweifelt wegen einer Banalität. Ja? Wegen Brot nachts. Wegen einer Banalität war er verzweifelt. Und diese eine Frau ist verzweifelt wegen einer existenziellen Not. Und beide treibt diese Not zum Helfer. Beim ersten ist es der Freund, der helfen kann und auch hilft. Und beim zweiten ist es Jesus. Und weil wir diese Geschichte eigentlich zweimal in der Bibel haben, einmal als ein Beispiel, eine Illustration und einmal gelebt, glaube ich, ist diese Geschichte sehr wichtig, dass wir daraus was lernen. Aber wir müssen daraus das Richtige lernen. Pass auf, darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir alle kennen Nöte und Verzweiflungen. Wenn wir jetzt mal durch die Reihen gehen, jeder hat eine Sache, an der er am Kämpfen ist. Und vielleicht ist deine Not für den Nächsten eine Lappalie. Auch für dich ist sie so riesengroß. Und vielleicht traust du dich auch nicht, deine Not deinem Nächsten zu sagen. Weil du denkst, boah, Mensch, der hat viel größere Sache. Ja, das ist wie bei dem Ersten mit dem Brot nachts. Aber vielleicht ist deine Not auch absolut megamäßig groß. In Philipper 4, Vers 6 heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Was nicht heißt, schaltet die Sorgen ab. Wir verstehen manchmal die Bibel falsch. Das heißt nicht, seid um nichts besorgt, du darfst nicht sorgen, das ist Sünde, ja, das ist Zweifel, sondern es heißt einfach, es gibt einen Platz, wo du deine Sorgen hinbringen kannst. Das ist wichtig, dass wir das nicht nur im Hirn verstehen, theologisch verstehen, besingen, dazu Ja sagen, sondern das muss wirklich sozusagen in Fleisch und Blut übergehen. Dass wir wissen, dass es einen Ort gibt, wo wir unsere Anliegen, unsere Nöte, unsere Sachen vor Gott bringen. Und mit dem Danksagen, das ist natürlich schon ein bisschen Hammer da drin, dieses Danksagen, das kommt dann zustande, wenn ich das auch schon oft das erlebt habe, wie Gott mit dieser Geschichte, mit dieser Sache umgeht. Aber jetzt mal echt Hand aufs Herz, inwieweit machen wir das denn? Machen wir das wirklich? Ich glaube, wir haben hier eine Kluft. Neulich hat mir jemand einen Eindruck gesagt, dass er einen Eindruck hat, jetzt über der Gemeinde. Das war letzte Woche, da hatte ich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der auch viel betet. Ja? Und einfach einen Eindruck, dass wir weitestgehend zwar Dinge hören, aufnehmen, aber sie dann doch nicht so in dieser ganzen Tragweite umsetzen. Wir alle haben Anliegen, wir alle beten für Anliegen, aber ich glaube, Gott möchte uns hier durch diese Geschichte was lehren, was vermitteln. Diese Hartnäckigkeit, die da drin steckt, in diesem Ganzen drin. Diese Verzweiflung, die wir nicht immer, wir äußern Verzweiflung überall hin, zu Menschen, alles Mögliche. Aber haben wir das gelernt, verzweifelt zu sein vor Gott? Kennst du das, vor Gott Tränen zu vergießen, vor Gott zu sitzen und ihm deine Not zu bringen? Und bitte, wenn du das kennst, dann möchte ich nicht irgendwie jetzt ja, dir sagen, okay, weil dein Gebet noch nicht erhört ist, hast du was falsch gemacht, sondern dann bist du absolut am richtigen Weg. Dann weißt du, was es heißt, verzweifelt zu sein, vor Gott zu stehen. Aber wir müssen das lernen. Versteht ihr? Sonst sind wir genau wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sonst gehen wir in den Gottesdienst, sonst leben wir unseren Glauben als tote Philosophie, als Orthodoxie. Und guckt euch doch mal die Kirchengeschichte an. Die Kirchengeschichte ist immer wieder so, dass es einfach runtergeht, dass man nachher vom Dogmatischen her die wahre Lehre hat, aber man lebt sie nicht. Und hier möchte Jesus mit der Message ansetzen. Und jetzt kommt meine Botschaft ganz konkret an dich und an mich für unsere Situation. In Johannes 14, Vers 13 steht, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Also hier steht, schwarz auf weiß, wenn wir etwas bitten im Namen Jesu, das heißt, im Namen Jesu heißt, ich komme als Kind Gottes, ich komme als jemand, der mit Jesus leben will, ich komme in der Autorität des Namens Jesu, weil ich weiß, in Jesus habe ich den Sieg. Was ihr bitten werdet in Jesu Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird. Das ist ja ein heißes Ding. Hier steht, deine Gebete, auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit, werden erhört werden. Und jetzt ist wichtig, was ich sage, so oder so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht der entscheidendste Punkt für dich. Es werden zwei Dinge passieren. Eins von zwei Sachen wird passieren. Das eine ist, Gott wird dein Gebet genauso erhören, wie du das gebetet hast. Das erwarten wir ja, oder? Aber es kann auch sein, dass etwas anderes passiert. Gott zeigt dir einen besseren Weg. Gott erhört dein Gebet, weil du an ihm dran bist. Und er wird dir dein Gebet anders beantworten. Wir haben eben im Lied, ich habe mir das gerade mal dann mitgeschrieben, wir haben eben in dem Lied Folgendes gesungen. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Du bist unsere Heilung, du bist der starke Befreier. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott höher ist als du? Glaubst du, dass Gott stärker ist als du? Und wenn du das glaubst, musst du eben auch eins mit einfließen lassen. Gott kennt dich viel besser, als du dich selbst kennst. Du hast ein Anliegen. Und vielleicht ist genau das Anliegen, was Gott möchte, wo du dranbleibst. Sarah und ich haben auch Anliegen, die sind bis heute noch nicht beantwortet. Aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Aber wichtig ist, Gott ist größer. Gott sieht die Dinge anders manchmal, als wir sie meinen zu sehen. Du hast ein Anliegen, das schleppst du schon seit Jahren mit dir herum. Und du sagst so, das ist das Anliegen. Und solange dieses Anliegen nicht erhört wird, habe ich ein Problem mit Gott. Oder Gott hat vielleicht mit mir ein Problem, weil er das Anliegen nicht hört. Nein, so ist es nicht. Wenn du mit diesem Anliegen an Gott festhältst, dann ist das der richtige Weg. Und genau mit dieser Intensität, wie diese nervende Frau und wie dieser unverschämte Freund. Wenn du das tust, dann wird Gott dein Gebet auf die ein oder andere Art erhören. Aber es wird so sein, dass am Ende sich die Wolken verziehen und die Sonne durchbricht. Das ist entscheidend. Und du wirst am Ende sagen, Gott ist vollkommen und Gott ist gut. Alles, wie es in Jakobus heißt, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Und du wirst vielleicht wird sich dein Gebet nicht so erfüllen, wie du das gebetet hast. Aber du wirst am Ende dastehen, wirst sagen, boah, genau so ist es. Römer 12, Vers 2 heißt es, da heißt es, dass Gottes Wille für uns gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Es braucht, und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist Jesus mit dieser Hartnäckigkeit hier und sagt, bleib dran, setzt alles auf eine Karte. Macht es so. Wie sollen wir, die Jünger fragen, lehr uns beten. Jesus sagt, genau das macht. Bleibt mit all eurer Energie, mit eurer Verzweiflung an Jesus dran. Vielleicht hat Gott diese Situation gewirkt in dir, dass du verzweifelt bist, und diese Verzweiflung hält dich an Gott fest. Hoffentlich. Diese Verzweiflung hält dich an Gott fest und in dieser Nähe mit ihm, in dieser Verbindung mit ihm, hat er die Möglichkeit, mit dir zu kommunizieren, die Dinge zu zeigen, die entweder genau das ist, was du erbetest, oder halt eben viel besser sind. Ich lehre heute nicht mehr so, wie man das manchmal lehrt. Wenn du, habe ich auch schon hier gesagt, wenn du betest, es gibt immer drei Möglichkeiten. Entweder Gott sagt ja, also er hört dein Gebet, er sagt nein, er hört dein Gebet nicht. Oder drittens, er sagt dir warten. Ich sage das nicht mehr, sondern ich sage, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hört dein Gebet oder er hat einen besseren Weg. Und wenn er dein Gebet nicht so erhört, wie du das willst, dann hat er einen besseren Weg. Dann darfst du dich daran freuen. Und das habe ich letzte Woche in diesem Eindruck gesagt, ja, dann, dass du dann lernen kannst, im Jetzt zu leben. Erinnert euch an Abraham und Sarah. Das Beispiel ist letzte Woche gefallen, ja. Ich glaube, Abraham und Sarah haben sich in vielen Bereichen um den Segen Gottes gebracht, weil sie in der Zukunft lebten. Sie hielten an einem Ding fest, was Gott ihnen tatsächlich gegeben hat, ja, irgendwann mal am Ende ihres Lebens sozusagen schon fast. Aber Gott hat noch viel Größeres in ihrem Leben vorgehabt. Du lebst im Jetzt und du darfst im Jetzt leben. Ich nenne euch mal ein Beispiel von diesem besseren Weg. Was könnte das sein? Ich nehme das einfach, ich habe jetzt die beiden nicht gefragt, ob ich das hier sagen darf, aber die sagen das sowieso, kommt Mittwoch im Community. Deshalb sage ich das einfach jetzt, ja. Kommt zum Community, da wird es einfach noch bestätigt. Und zwar, kommenden Mittwoch werden die, der Livio und die Damaris Obrescu, seid ihr da? Nein, gut. Sagt nichts, ja. Nein, aber wie gesagt, die sagen das sowieso. Kommenden Mittwoch werden der Livio und Damaris Obrescu, wer kennt die? Wow, gut. Die werden Zeugnis erzählen. Da wird es um Berufung gehen. Die haben hier gesessen, als ich damals diese Predigt gehalten habe über die Plattform. Erinnert ihr euch noch daran? Manche Predigen bleiben einfach hängen, ja? Manche nicht, wie zum Beispiel Vater Unser, ja? Und die haben mir nachher erzählt, die konnten sich kaum auf die Predigt konzentrieren, weil sie waren so mit ihren Anliegen beschäftigt. Ein Anliegen war, dass sie ein Haus finden wollten, ein schönes Haus für sich. Da haben sie schon lange für gebetet und irgendwie gingen die Türen zu und dann ging wieder eine Türe zu und ein anderes Anliegen war eine bessere Jobsituation. Und irgendwie tat sich nichts und sie waren schier verzweifelt. Sie beteten für die ganze Situation. Sie waren einfach dran. Und trotzdem, obwohl sie sich nicht konzentrieren konnten auf die Predigt, ist diese Geschichte mit der Plattform hängen geblieben. Und sie gingen nach Hause, sie beteten und Gott hat sie berufen, lange Story short, ja, Gott hat sie berufen in vollzeitlichen Dienst. Sie werden im Sommer nach Rumänien ausreisen. Und sie sagen, Halleluja, die sind so begeistert. Ja, ich habe mit denen gesprochen und es ist so schön, das zu hören. Gott hat ihnen einen besseren Weg gezeigt. Und ich sage, Mensch, Gott sei Dank, dass wir diese Hütte nicht gekauft haben. Gott sei Dank, dass wir diesen Job nicht bekommen haben. Und merkt ihr, das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt, das ist der springende Punkt in dieser ganzen Geschichte. Und wenn wir das begreifen, dann werden wir auch anders umgehen mit den Anliegen, die uns bewegen, die uns zur Verzweiflung bringen. Die wirst du zu Gott hinlegen und sagen, Gott, ich verstehe das nicht, warum erhörst du mein Anliegen nicht? Aber zeig mir deinen besseren Weg, wenn du einen besseren Weg hast. Erhöre mein Gebet oder zeig mir den besseren Weg. Und jetzt komme ich noch mal kurz zum Khalil zu sprechen. Er hat letzte Woche über Jesaja 54 gesprochen. Und da heißt dieser Vers, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Und dann hat er uns ja eingeteilt in Zeltbahnen, Seile und Heringe. Und am Abend hat er auch gefragt, ja, wer ist dein Hering hier? Ja. Was bist du? Heiteres Berufraten, ja. Ich bin ein Hering. Um mit diesem Bild zu sprechen, ich glaube, ich habe mir dann echt, am Anfang habe ich gar nicht so richtig gewusst, in welche Richtung geht das Ganze, ja. Und in diesem Bild zu sprechen, glaube ich, wir, die meisten von uns, sind diese Zeltbahnen, ja. Stellt euch so ein Riesenzelt vor, da wird diese Zeltbahn ausgelegt. Die Zeltbahn, das haben wir gehört, die ist dafür da, um andere zu schützen, um Schutz vor der Sonne zu bieten, im übertragenen Sinn, wir sind als Christen da, einander zu helfen. Wir sind der Leib, wir dienen einander. Ja? Das, denke ich, ist der allgemein bezeichnet das uns als Christen. Und Gott möchte, dass wir uns aber ausweiten. Und da sind die Seile und Pflöcke für zuständig. mit Seilen, die man durch diese Löcher zieht, und mit diesen Pflöcken oder diesen Heringen wird das Zelt gespannt. Es wird ausgespannt. Und das ist ja genau der Punkt in dieser Geschichte, wenn es heißt, macht weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spannen aus. Das ist so ungefähr, das Zelt, das liegt wie so da Kraut und Rüben am Feld. Aber erst wenn es ausgespannt wird, durch die Seile, durch die Pflöcke, und der Pflock wird eingehauen, dann spannt sich das Zelt. Und ich glaube, im übertragenen Sinn entscheidest du, was du bist. Ob du Teil der Zeltbahn bist oder ob du einen Schritt weiter gehst. Ob du dich von Gott gebrauchen lässt, um Seil und Pflock zu sein, zu seiner Ehre. Und das würde ich so ausdrücken, mit dem Seil, das wird ja gespannt. Ich würde so sagen, halte die Spannung aus. Halte die Spannung aus, in der du drin stehst. Die unerfüllten Wünsche, die Träume, die dich bewegen. Halt das aus. Das hat eine Bedeutung. Das hat eine Bedeutung. Du hältst daran an Gott fest. Und das ist so im symbolischen Sinn, wenn du das machst, wie diese Frau, wie dieser Freund hier, dann machst du genau das Richtige. Du sagst, ja, Herr, ich kann es nicht verstehen, aber ich bleib dran. Dann bist du wie dieses Seil und dieser Pflock. Und mit jedem Gebet wird dieser Pflock tiefer in den Boden gehauen. Mit jedem Gebet wird es fester, deine Beziehung mit Jesus. Jesus ist ganz nah bei dir. Und damit wird was passieren. Die Zeltbahn, vielleicht auch dein eigenes Leben, das wird sich ausspannen, ausdehnen. Und du wirst zum Segen für viele andere werden. Ich habe echt so reflektiert. Und manche Anliegen darf ich euch gar nicht sagen. Die sind viel zu privat, dass Sarah und ich die jetzt nennen würden. Aber es gibt, ich habe eben gesagt, es gibt Dinge, es gibt Anliegen, die hat Gott uns noch nicht beantwortet. Und trotzdem hat Gott uns benutzt, in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten Reich Gottes zu bauen. Und genauso ist das mit jedem Einzelnen von uns. Das ist so hammermäßig. Also als ich diese Botschaft mal so ein bisschen reflektiert habe, auch das, was Khalil uns eben weitergegeben hat. Und deshalb haben wir diese Worte wie suchen, bestürmen, klopfen, bitten, flehen. Und das lässt dich halt nicht als ein Träumer in eine bessere Zukunft hinein träumen, ja, sondern das bringt deine Füße auf den Boden der Realität. Es bringt dich tief rein, es bringt dich fest zusammen mit Jesus. Müssen wir daran kaputt gehen? Sicher nicht. Und hier ist eigentlich das Finale dieser Geschichte. Sicher nicht, denn Jesus wurde für uns zu diesem Seil und zum Pflock. Wenn ihr mal dieses Bild habt von Jesus, er hängt am Kreuz, er wurde gespannt. Und viele sagen, also ich hab mich mal ein bisschen damit beschäftigt, wie Jesus gestorben ist, ja, was da eine Spannung, der ganze Körper hing an diesen Armen, die Knochen wurden ihm schier auseinandergerissen, ja, und er wurde festgepflockt von den Leuten. Durch die Handflächen, also wie sagt man hier halt, ja. Jesus hat das alles ertragen für uns. Das heißt, wir müssen nicht daran kaputt gehen, sondern Jesus sagt dir, ich trage für dich die Last. Ich kenne deine unbeantworteten Gebete und glaub mir, ich habe die Kontrolle. Halt an mir fest, ich werde dir Ruhe geben, ich werde dir Kraft geben, ich werde dich zum Segen setzen für viele andere. Und für mich ist das eine Hammerkiste, eine Hammer-Message eigentlich. Und zum Schluss lesen wir hier, im Vers 10, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Nochmal, denn jeder Bittende, das bist du, ja, jeder ist jeder. Jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet und jedem, dem anklopft, wird geöffnet werden. Vielleicht anders als du gedacht hast. Es wird dir geöffnet werden. Es wird geantwortet werden. Es wird geöffnet werden und es wird gefunden werden. Ja? Vielleicht anders, aber wenn anders, dann besser. Das ist wichtig. Und dazu gehört Glaube. Dazu gehört Vertrauen. Und das möchte ich uns allen mit auf den Weg geben. Mir als erster untergleichen, ja, primus inter pares. dass wir gemeinsam daran festhalten. Wenn wir das tun, dann wird Gott hier dein Leben auf den Kopf stellen oder auf die Füße stellen, wie auch immer. Gott wird die Gemeinde revolutionieren und diese Stadt hier auch. Da bin ich fest von überzeugt. Lasst uns das machen. Lasst uns echt da dranbleiben. Und um das ein bisschen in die Praxis umzusetzen, bitte ich euch, nach vorne zu kommen, das Worship-Team. Und ihr könnt schon mal anfangen zu worshipen, zu spielen. Und ich möchte euch einladen, jetzt mit ins Gebet zu gehen. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, in der Anbetungszeit für euch, still für euch zu beten oder durch die Lieder Gott zu antworten. Ja zu sagen. Du hast die Möglichkeit, deine Bitte, dein Anliegen wieder neu vor Gott zu bringen und vielleicht eben auch zu bekennen, deine Gebetslosigkeit, weil du aufgegeben hast, weil du den Eindruck hast, dein Gebet wird nicht so nicht erhört, wie du das willst. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott auch dein Ja zu geben, zu sagen, Gott, ich halte daran fest, aber wenn du einen besseren Weg hast, dann will ich den Weg gehen. Und als zweiten Punkt möchte ich dir ans Herz legen, dass du, während wir stehen in der Anbetung, dass du Platz machst für die Leute, die nach vorne kommen möchten, um für sich beten zu lassen. Wir werden hier keine lange Gebetszeiten hier vorne machen, aber weißt du was, auch das hatte ich letzte Woche so im Gespräch, das kam so als Eindruck rüber. Ich glaube, das nach vorne kommen ist schon ein Beten. Das ist schon ein Gebet. In dem Moment, wo du dich aufmachst und gehst nach vorne, sagst du Gott, ich bring dein Anliegen, meine Verzweiflung vor dich hin. Und ich möchte erwarten, dass du mein Gebet beantwortest. So wie du das willst. Vollkommen gut. Wir haben jetzt hier vorne Leute stehen, die beten werden. Weißt du was, wenn dir das Anliegen zu persönlich ist, brauchst du es noch nicht mehr zu nennen. Entweder du nennst dein Anliegen oder du sagst einfach, du kannst einfach für mich beten. Das ist mir einfach zu privat, zu persönlich. Ja? Gott kennt das. Aber ich möchte dich ermutigen, komm nach vorne. Wenn wir uns bewusst so machen, dass wir kurz beten, dass das Anliegen einfach genannt wurde und dass du auch unter den Segen Gottes gestellt wirst und dass Gott sein vollkommenes Werk an dir tun kann. Wir werden jetzt ein paar Lieder singen und die Zeit ist da für dich. Komm nach vorne, lass dich segnen, lass für dich beten.